Jesus anzubeten, sondern errette uns von dem Bösen. In der Luther-Übersetzung, wo es jeder auswendig gelernt hat, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben vor einiger Zeit schon mal über Versuchung geredet in dem Zusammenhang, Glaube am Montag. Da ging es um das ganz Persönliche, wie geht es mir jeden Tag. Vielleicht ist es ganz gut, sich auch darüber nochmal Gedanken zu machen, so auch in Bezug auf meine Arbeitswelt. Ich muss jetzt hier immer ein bisschen jonglieren, weil ich jetzt eine Hand zu wenig habe. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ja, es funktioniert. Führe uns nicht in Versuchung, betet Jesus. Das ist ein Thema, über das wir eigentlich nicht gerne reden. Versuchung erleben wir alle ganz praktisch im Leben. Ich denke, es gibt niemand, der, wenn er ehrlich ist vor sich selber, sagen kann, damit habe ich nie ein Problem. Wir erleben sie in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Da gibt es nicht so das eine Standardmodell. Jeder ist woanders versuchbar. Das hängt mit unterschiedlichen Situationen zusammen. Lebenssituationen verändern sich. Ich denke, ein junger Mensch, der gerade einsteigt in die Arbeitswelt, der hat sicher ganz andere Dinge, wo er angreifbar ist, als jemand, der seit Jahren so in seinem Arbeitsplatz so als gestandener Mensch dann sich auch zurechtfindet, wo sich vielleicht auch gewisse Routinen eingeschlossen haben, wo dann auf der anderen Seite vielleicht auch manches hinterfragt wird, manchmal auch der Sinn hinterfragt wird, kommt dabei überhaupt was raus. Da gibt es dann andere Dinge, wo ich leichter dann in die Falle tappe, wo ich meine Fehler mache. Persönlichkeit hat ganz viel damit zu tun. Jeder hat seine Schwächen an einer anderen Stelle. Der eine verdreht vielleicht öfters mal die Wahrheit. Das ist auch schon elegant überhaupt, dass man sowas sagt, der verdreht die Wahrheit. Na, man könnte auch sagen, der lügt, ne? Aber das klingt dann schon so sündhaft irgendwie. Ne? Also sagen wir lieber, der verdreht die Wahrheit, der beschönigt das Ganze ein bisschen. Das klingt doch viel harmloser schon mal. Ne? Und dann darf man es vielleicht machen, wenn es dann so harmlos klingt. Ne? Der andere ist geizig, der dritte ist lieblos, der vierte ist unzuverlässig. Alles das sind Punkte, die irgendwo dann reinspielen in diese Dinge, die die Bibel Sünde nennt. Und wo wir immer wieder in die Falle tappen. Jeder von uns ist an einem ganz anderen Punkt angreifbar. Und die erstaunliche Beobachtung ist, dass es uns immer sehr, sehr leicht fällt, diesen Punkt beim anderen zu finden. Festzustellen, wo der seine Probleme hat. Da gerne auch mal mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, also da müsste sich dringend was ändern in deinem Leben. Es ist erstaunlich, wie viel weniger wir oft fähig sind zu sehen, wo denn eigentlich unser eigener Wunderpunkt ist. Vielleicht liegt es daran, dass wir es verdrängen. Vielleicht liegt es daran, dass wir oft auch ein ganz falsches Bild von uns selber haben. Tatsache ist, dass es mir nicht viel weiterhilft, festzustellen, wo der andere versuchbar ist. Ich habe ja nicht die Absicht, den zu versuchen. Dann müsste ich sowas wissen. Ja? Aber dass es vor allem für mich wichtig ist, rauszufinden, wo liegt denn mein Schwachpunkt? Es gibt Menschen, die sagen, es ist wichtig im Leben, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Schwächen hat sowieso jeder. Und ich glaube, dass da an manchen Punkten schon was Wahres darin ist. Wenn ich mein ganzes Leben nur mich in der Opferrolle meiner Schwächen befinde, dann wird nie was rauskommen. Gott hat mir wunderbare Stärken gegeben, damit ich die einsetze und für ihn gebrauche. Und da meine Arbeit, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, auch zu seiner Ehre dient, gilt es auch am Arbeitsplatz. Trotzdem glaube ich, ist es viel zu kurzsichtig, sich nur allein auf seine Stärken konzentrieren zu wollen. Denn meine Schwächen sind da und gerade da, wo ich mich sicher fühle, gerade da, wo ich in meinen Stärken so richtig vorwärts gehen will, genau da ist die Gefahr am größten, dass mich eine meiner Schwächen sozusagen erwischt und dass ich dann doch in die Falle tappe. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Schritt, so schwerer fällt, sich seiner Schwächen erst einmal bewusst zu werden. Mal ganz ehrlich vor mir selber drüber nachzudenken, wo ist denn der Punkt, an dem man mich versuchen kann? Wo ist für mich im Moment das Risiko ganz groß, dass ich in die Falle tappe? Meine Aufgabe ist es, meine Versuchung zu finden. Es gibt einen amerikanischen Schriftsteller namens Oscar Wilde, der hat mal geschrieben, ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Das ist eine traurige Tatsache. Und es wird mich mein Leben über begleiten. Es wird keinen Moment in meinem Leben geben, wo Versuchung nicht mehr da ist. Versuchung ist sowas wie die Schattenseite meiner selbst. Bis zum letzten Moment wird mich das begleiten. Da werden Schwächen da sein, da werden Angriffe da sein in diesen Bereichen. Und das heißt, ich muss mit dieser Tatsache leben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, hat daher als allerersten wichtigen Arbeitsschritt, der daraus folgt, die Tatsache, dass ich anfangen muss, Versuchung überhaupt erstmal ernst zu nehmen. Vielleicht der beste Mensch, den man interviewen könnte zum Thema Versuchung am Arbeitsplatz, der ist leider heute Morgen nicht im Gottesdienst bei uns. Das könnte dran liegen, dass er vor ungefähr 3000 Jahren gestorben ist. Aber der Josef wäre natürlich ein ganz perfekter Charakter, den man über Versuchung am Arbeitsplatz befragen könnte. Ich habe euch gerade einen Ausschnitt aus der Josefsgeschichte gelesen, ganz bewusst nur einen Ausschnitt, weil die über 15 Kapitel in der Bibel einnimmt und wir die Zeit nicht haben, die heute Morgen komplett zu lesen. Ich lege es euch nahe, das mal zu tun. Und wenn ihr denkt, oh, so viel lesen, ist wirklich spannend. Also es lohnt sich. Und es ist interessant und gewaltig zu sehen, was Gott im Leben dieses Josef tut. Der kleine Ausschnitt heute Morgen, der kommt aus eigentlich einer Zeit, die nicht so besonders gut ist im Leben des Josef. Das hat ja alles viel besser angefangen. Ne? Josef, so der Lieblingssohn seines Vaters, der auf dem die Hoffnungen ruhen, der so, von dem er ganz viel erwartet, der von dem er Gott ganz viel erwartet. Ne? Da schenkt ja Gott dann schon diverse Träume und legt Visionen ins Leben des Josef hinein und sagt, schau mal, was ich mal alles aus dir machen werde. Und Josef kommt dann schon ein bisschen sehr arg eingebildet rüber seinen Brüdern gegenüber, wenn er ihnen das so ein bisschen unter die Nase reibt und sagt, schaut mal, was Gott aus meinem Leben machen wird. Aber die Vision ist da, das Bild ist da, da geht's mal hin in meinem Leben und dann passiert was ganz anderes. Die Brüder fallen über ihn her, sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Dort ist er jetzt so sozial auf der alleruntersten Schicht, keine Hoffnung mehr im Leben. Die Visionen sind nur noch verblassende Träume und hier arbeitet Josef sich jetzt langsam wieder hoch. Es ist erstaunlich, dass der Mann, der vorher so eingebildet drüber kam, so abgehoben seinen Bruder gegenüber, sich an der Stelle erzeigt als jemand, der einen sehr guten und tiefgehenden Charakter hat, der von Gott geprägt ist. Und das fällt auf, gerade was wir auch gerade eben im Interview gehört haben, das fällt auf, auch dem Chef. Und so bekommt Josef langsam mehr Verantwortung, man überträgt ihm immer mehr weitere Aufgaben, bis er so schließlich zum Hausverwalter des Potiphar aufgestiegen ist. Und das ist nicht gerade wenig. Man muss wissen, dass in den nahöstlichen Kulturen damals der Hausherr in einem reichen Haushalt eigentlich so gut wie gar nichts zu tun hatte. Sowieso, wenn er ein Beamter des Pharao war, dann war er im Normalfall weg von zu Hause, da lagen seine Aufgaben in einem ganz anderen Bereich, nämlich für den Pharao irgendwelche Dienste zu tun, um die ganze Verwaltung, und bei Haushalt meine ich jetzt nicht Wäsche waschen und bügeln, sondern wirklich auch die großen Dinge, da war ein großer Gutshof, der da im Normalfall mit dran hing, mit all den verwalterischen Tätigkeiten, da galt es Handel zu treiben, da galt es ganz viel auch geschäftlich aktiv zu werden, das war also ein mittlerer Betrieb, der da mit dran hing, darum hat sich der Chef recht wenig gekümmert. Dafür hat er im Normalfall einen Stellvertreter eingesetzt, einen Haushalter, und der war für alles zuständig. Der Chef wollte im Normalfall gar nichts mehr davon wissen, außer die Endabrechnung. Und die sollte halt möglichst positiv sein in der ganzen Sache. Es scheint so, als wäre das beim Josef so gewesen. Es scheint so, als hätte alles blendend funktioniert, bis dann die Frau des Potiphars auf dumme Ideen kommt. Und da fängt Versuchung an. Das muss ich natürlich gleich dazu sagen, die Josefsgeschichte, auch wenn sie das so ein klassisches Beispiel für Versuchung auch konkret am Arbeitsplatz ist, die hat natürlich eine Gefahr für uns Christen heute, und zwar liegt die darin, dass die Versuchung hier ja im sexuellen Bereich landet und wir sowieso immer so schnell dabei sind, bei Sünde immer nur an solche Sachen zu denken. Bitte lasst uns da in unsere Gedanken nicht einschränken. Es gibt ein viel, viel breiteres Spektrum von dem, was die Bibel Sünde nennt. Und Versuchung kann sehr wohl auch in ganz anderen Bereichen stattfinden. Also wenn du jetzt sagst, schau mal, wenn du dir Versuchung immer so vorstellst und sagst, naja, also vielleicht gibt es da so eine hübsche Kollegin, ne, und wenn die jetzt eines Tages auf mich zukäme und was weiß ich, das wäre dann Versuchung, und dann sagst, dann kannst du dir ehrlich sagen, da hätte ich jetzt überhaupt gar kein Problem damit. Da könnte ich dann wieder Josef ganz standhaft sein und das würde mich gar nicht beeindrucken. Dann kannst du damit das Thema Versuchung für dich nicht abhaken. Dann kannst du nur feststellen, dass deine Versuchung, dass der Bereich, wo du schwach bist, eben vermutlich an einer anderen Stelle liegt. Aber irgendwo ist er da. Und ich muss anfangen, Versuchung ernst zu nehmen. Ich habe den Verdacht, dass wir das gar nicht immer so tun. Ich glaube, dass sich diese Geschichte vom Josef in so manchen christlichen Kreisen auch ganz anders abspielen können hätte. Ich glaube nämlich, dass in dem Moment, wo die Frau vom Josef auf ihn zukommt, und das hat sie ja offensichtlich öfters getan, jeden Tag kam es, da hat ja zwischendurch auch anderes passiert. Stellt euch mal vor, Bruder Josef kommt am Dienstagabend in seinen Hauskreis und erzählt da so von den Problemen, die er aktuell am Arbeitsplatz hat, dass er eigentlich beständig sein möchte, ja. Und jetzt gibt es da aber diese Frau vom Chef, die kommt ihm immer zu nahe und die will was von ihm und er weiß gar nicht, wie er sich darin verhalten oder vielleicht braucht er da ein Stück weit nicht nur Gebet, sondern auch Rat von seinen Geschwistern. Ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Christ die Geschichte dann sicher so ausgelegt hat. Mann Josef, überleg mal, was Gott dir mal gesagt hat über dein Leben. Überleg mal, was er dir für eine Vision gegeben hat, was er mal tun wird in deinem Leben. Im Moment sieht es ja wirklich gar nicht danach aus. Du bist ein Sklave, zwar einer, der gut angestellt ist, aber trotzdem letzten Endes ein Sklave. Du bist weit weg von allem dem, was Gott mal gesagt hat. Vielleicht bietet dir Gott da jetzt gerade eine Chance, dass da mal was anderes rauskommt. Ich meine, wir reden hier über eine der mächtigsten Frauen in Ägypten, Josef. Und schau mal, ich meine, vielleicht, schau mal so an die Ehe mit dem Potiphar, das ist sowieso nichts. Das ist in ganz Ägypten bekannt, ja, dass das nichts ist und dass die einander sowieso nicht lieben und alles. Und ich bin mir sicher, die hätten gar nie heiraten sollen. Und eigentlich wollte Gott wahrscheinlich, dass du die heiratest und wollte damit, dass du eine Karriere daraus gewinnst und alles. Könnt ihr das ein Stück weit mitfolgen? Also das ist ganz oft, dass das passiert, dass wir anfangen, Versuchung plötzlich schön zu reden. Dass wir alle möglichen Ausflüchte und Erklärungen finden, warum das jetzt vielleicht gar nicht so schlimm ist und warum da vielleicht sogar irgendwo Gottes Wille drinstecken könnte und alles. Und was, dass wir uns das Ganze so hinbasteln, dass am Schluss beides funktioniert, theoretisch. Nämlich zu glauben und das zu tun, was uns doch irgendwie so nahe liegt. Da wird dann das Geld am Arbeitsplatz, das gerade irgendwie verfügbar ist, plötzlich zu einer Antwort Gottes, der mich versorgt, ja, und ich darf das mitnehmen, weil Gott hat ja versprochen, mich zu versorgen, und jetzt liegt hier plötzlich Geld rum, welch ein Wunder, welch eine Gebetserhörung, ja. Da wird das, die blöden Sprüche unter Kollegen, die man als Christ eigentlich gar nicht mitmachen sollte, da wird es plötzlich zum Beziehungsaufbau erklärt und dass man ja auch mal eine Witze machen kann, damit erstmal eine Beziehung gebaut wird, damit man dann irgendwann von Jesus zeugen kann oder sonst was. Oder die krummen Dinger, die der Chef möchte, dass man mitdreht, da haben wir uns ja kürzlich auch unterhalten, die werden dann plötzlich einfach so gedeutet, dass Gott ja möchte, dass ich eine gesicherte Karriere habe, damit ich dann mit einem guten Einkommen und Sicherheit für meine Familie in der Freizeit unbesorgt für Jesus tätig werden kann oder sowas, ja? Da gibt es hunderte Varianten davon, wie sich Menschen versuchen, eine schöne Konstruktion hinzubasteln, die es dann doch irgendwie möglich macht, der Versuchung zu folgen. Und ich nehme Versuchung ernst. Jesus nimmt die ganz ernst. Jesus baut es mit ein in dieses Gebet. Dieses Gebet ist ja ganz wunderbar dadurch, dass es ganz kurz ist, ne? Also kurze Gebete sind was Wunderbares. Ja? Kann vielleicht mancher Amen dazu sagen. Ich habe mir das angewöhnt, wenn es heißt, ich soll fürs Essen beten, dann bete ich, danke lieber Herr für das gute Essen, Amen. Ja? Das ist ein ausreichendes Gebet. Da muss man in dem Moment, haben die Missionare in China, die sicher auch Gebet brauchen, haben da ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt fürs Essen danken möchte. Ne? Also das kann man kurz reden. Und Jesus macht ganz wunderbar kurzes Gebet. Er konzentriert sich absolut auf das Wesentliche in unserem Leben in diesem Gebet, das er uns lehrt. Und doch ist Versuchung so wichtig, dass es unbedingt mit rein muss. Also Jesus nimmt dieses Thema Versuchung ganz enorm ernst. Es gibt ganz viele andere Themen, die auch groß sind in unserem Leben, die gar nicht vorkommen in diesem Gebet. Aber das hier ist so wichtig, dass es unbedingt mit rein muss, denkt Jesus. Ich muss vielleicht anfangen, Versuchung genauso ernst zu nehmen wie Jesus. Und der erste Schritt dazu ist, dass ich aufhöre mit den blöden Ausreden. Dass ich ein Ende damit mache, mir das schönreden zu wollen. Versuchung ist ein ernsthaftes Problem. Und nur wenn ich es als solches erkenne und merke, dass es auch für mich ein Problem ist und nicht bloß für andere Leute oder für den Josef vor 3000 Jahren oder so, sondern für mich ganz persönlich und immer ein Problem sein wird, solange ich in dieser Welt lebe, erst dann bin ich bereit, überhaupt weitere Schritte zu gehen. Erst dann kann was passieren in meinem Umgang damit. Ich nehme Versuchung ernst. Das heißt auch Schluss mit den Ausreden. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, betet Jesus. Die gute Nachricht hat eine ganz interessante Übersetzung gefunden, auch wenn die ziemlich frei ist. Die schreibt, lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Und vielleicht tut es ganz gut, mich immer wieder neu daran erinnern, dass das Eingehen auf Versuchung genau das ist. Untreue Gott gegenüber. Laut Neuen Testament bin ich ein neuer Mensch. In dem Moment, wo ich Jesus begegnet bin, wo ich ihn angenommen habe in meinem Leben, hat sich radikal alles verändert. Paulus fordert mich immer wieder auf, dann auch so zu leben. Den neuen Mensch anzuziehen. Mich so zu verhalten wie ein neuer Mensch. Zu reagieren auf Versuchung. Mich einzulassen darauf ist genau das Gegenteil davon. Ist so zu tun, als wäre ich immer noch der Alte. Ist untreu zu werden dieser Beziehung gegenüber, die Gott mir schenkt, ist ein ernsthaftes Problem. Lasst uns Versuchung nicht einfach kleinreden, sondern ernst damit umgehen. Lasst uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Trotzdem gebe ich zu, dass das eine sehr freie Übersetzung ist. Auch die ich vorher gelesen habe, in der neuen Genfer Übersetzung, gefällt mir nicht so besonders an dieser Stelle. Lasst uns nicht in Versuchung geraten, steht dort. Als wenn man das einfach so hineingeraten könnte. Als wenn das einfach halt so passiert. Das ist ja auch wieder fast so eine Ausrede, ne? Das ist halt passiert. Ich bin da so irgendwie unkontrolliert reingeschlittert und dann konnte ich gar nichts mehr machen. Hier gefällt mir eigentlich der Luther ganz gut. Der schreibt, führe uns nicht in Versuchung. Das ist immer dann so eine Frage, wo Menschen anfangen zu fragen, führt Gott wirklich Menschen in Versuchung? Und Jakobus dann ganz schnell ist im Jakobus 1 zu erklären, dass Gott nie jemand in Versuchung bringt, sondern im Gegenteil, dass es gut ist und vollkommen und rein, das kommt von Gott. Und wem an Weisheit mangelt, darin zu leben, der soll Gott drum bitten. Was Gott sehr wohl tut, ist manchmal uns durch manche Prüfungen durchgehen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass der Schwerpunkt dieses Satzes fast ein bisschen untergeht, wenn man diese Frage stellt. Denn man sollte beachten, dass in der Bitte, führe uns nicht in Versuchung, als allererstes die Bitte drinsteckt, führe uns. Halt nicht in Versuchung, sondern woanders hin. Das ist ja die Idee. Und das bringt mich wieder zurück zu dem, was so zentral ist in meiner Arbeitswelt. Das bringt mich zurück zu der Frage, die immer und immer wieder lautet. Und ich weiß, dass das eine Wiederholung ist der letzten Wochen. Aber das ist so zentral und wichtig zu dieser Frage, wer ist eigentlich mein Chef? Von wem lasse ich mich führen und wohin? Und wenn ich an dieser Stelle das klare Bekenntnis finde, Herr, du bist mein Chef, du bist der Kyrios, du bist der Herr, dem ich gehöre, du hast zu bestimmen in meinem Leben, deiner Richtung will ich folgen, dann ändert sich von vornherein meine Perspektive auf das Ganze. Hier ist Josef ein klares Vorbild. Der weiß, wer wichtig ist in seinem Leben. Der kann da klar und felsenfest stehen und sagen, ich lasse mich nicht darauf ein. Und all die Erklärungen, die man bringen konnte, all das, was da vielleicht drinstecken würde, und ich glaube, so abwegig ist die Erklärung gar nicht zu denken, dass man sich hier vielleicht emporarbeiten könnte, wenn man da sich auf was einlässt. Das kann Josef abtun, weil Josef weiß, dass die Richtung für sein Leben, auch die Richtung zu auf diese Vision, die Gott ihm gegeben hat, dass die nicht davon abhängt, was er tut. Gottes Plan für mein Leben ist nichts, was ich umsetze, sondern was er umsetzt. Und zwar auf seinem Weg. Der ist mir oft gar nicht ganz klar. Und dabei geht es mir noch wesentlich besser wie dem Josef. Ich meine, wer hätte gedacht, dass man, um dahin zu kommen, wo Gott den Josef hinbringen möchte, in eine mächtige Position, wo sich andere vor ihm verneigen und alles, dass man da erst in den Brunnen geworfen werden muss. Von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft, dem Vater gegenüber als tot erklärt. Wer hätte gedacht, dass man da erst Sklave sein muss in Ägypten? Wer hätte da gedacht, dass man dort erst verleumdet werden muss, ins Gefängnis geworfen werden muss und dort vergessen werden muss, bevor man dann tatsächlich dorthin kommen kann, was Gott möchte? Also wenn ich das planen müssen hätte, hätte ich da sicher andere Wege irgendwie vorgesehen. Und das Problem ist, dass wir da vielleicht zu oft unsere eigenen Wege rein interpretieren. Dass wir sagen, selbst wenn Gott ein klares Ziel für unser Leben auch gezeigt hat, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Und dann fangen wir wieder an, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Dann sind wir sie wieder selber maßgeblich. Und wir haben noch eine tolle geistliche Erklärung dafür, warum wir so entscheiden. Aber in Wirklichkeit haben wir uns ganz schnell wieder selbst zum Chef gemacht. Wer ist mein Chef? Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns, betet Jesus. Du sollst der Chef sein. Du sollst mich leiten. Und dann weiß ich auch, der Weg geht nicht dorthin, wo er nicht hin soll. Dann weiß ich auch, der Weg führt mich nicht in die Falle, führt mich nicht in das Dunkel hinein. Dann weiß ich auch, der Weg führt mich zum Ziel. Wie er mich dorthin führt, auf welchen Wegen, manchmal ganz verschlungen und seltsam und manchmal auch, da zitieren wir den David, durchs dunkle Tal, das weiß ich noch nicht. Da kann ich mich nur Schritt für Schritt auf dich verlassen, Herr. Aber das ist ja auch gar kein Problem, solange du mich führst. Ich meine, das passt ja wunderbar heute Morgen, dass wir einen Gast da haben mit dem blinden Hund heute Morgen. Wo ist er denn, der Hund? Ne? Der kann das ja ganz toll. Ne? Das ist ja eine tolle Sache, dass wenn man selber nicht sieht, dass man dann weiß, man hat diesen Hund dabei und der schaut schon nach dem Weg und dem kann man nachgehen. Genauso ist es in der Beziehung mit Jesus eben auch. Ich habe da nicht immer so den Durchblick, wie es hingehen soll zum Ziel. Und wenn ich anfange, die Entscheidungen zu treffen, dann geht es ganz schnell in eine falsche Richtung. Aber in Gottes Richtung, da sieht es oft so dunkel und undefinierbar aus. Da weiß ich gar nicht. Da kommt mir das manchmal so falsch vor. Aber solange ich ihn an der Hand habe, solange er mich führt, da weiß ich, egal was kommt, ich brauche nur einen Schritt nach dem anderen ihm nachgehen, dann geht das Ganze schon zum richtigen Ziel. Das heißt, führe uns. Und das heißt, ich muss das neu lernen. Muss neu wieder ganz bewusst Jesus zum Chef machen, gerade in diesen Situationen, wo ich selber denke, ich weiß, was es richtig ist. Und dann werde ich auch erleben, dass Gott mich dahin führt, nicht in die Versuchung hinein, aber zu so vielen anderen guten Dingen, die er hat. Versuchung liegt ja oft darin auch begründet, dass das so gut funktioniert, dass mir in dem Moment vorgegaukelt wird, das Beste, was mir jetzt passieren könnte, wäre darauf einzugehen. Tatsache ist, dass es so viele andere, bessere Dinge für mich geben würde. Aber die sehe ich in dem Moment nicht. Gut, dass Gott sie sieht. Und dass er noch manche Überraschung für mich bereit hat, die ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Und da möchte er mich hinführen. Vielleicht sollte ich mich einfach lieber führen lassen. Drittens. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, betet Jesus. Ich habe das lange Zeit immer so verstanden, dass Jesus hier beten möchte, nimm die Versuchung einfach weg. Mach doch Schluss mit dem Bösen hier auf der Erde. Sorg doch dafür, dass mein Leben ab heute einfach versuchungsfrei ist. Wie viel einfacher wäre das? Ich glaube aber gar nicht, dass es das ist, worum es Jesus geht. Denn wenn man es im Gesamtzusammenhang alles dessen, was er sagt, sieht, dann stellt man ganz schnell fest, dass uns leider in dieser Welt das Böse begleiten wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus kommt. Die Garantie ist da, dass Versuchung immer da sein wird. Also kann das gar nicht das sein, was Jesus meint. Außer er möchte sagen, komm schneller oder komm schneller her, damit das Böse nicht mehr so lange dauert. Aber das wäre ja ein arges Trostpflaster dann in der Versuchung zu sagen, irgendwann kommt Jesus wieder und dann hört die Versuchung auf. Das hilft mir in dem Moment so ganz konkret nicht. Nein, erlöse uns von dem Bösen heißt nicht, nimm die Versuchung weg. Sondern da geht es um viel tiefer. Da geht es um Veränderung in mir selbst. Denn wo ist denn das Böse ein Problem? Das Böse ist da ein Problem, wo es in meinem Leben Wurzel fasst. Das Böse ist da ein Problem, wo es mich über viele Jahre hinweg zu einem Sünder gemacht hat, der seine Gewohnheiten hatte, die selbst jetzt in diesem neuen Leben mit Jesus Christus immer noch manchmal durchkommen und die so schwer sind abzulegen. Tatsache ist, dass das Problem hier in diesem Leben und auch an meinem Arbeitsplatz mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Versuchungen und Verlockungen gar nicht darin liegt, dass es Sünde gibt, so ganz allgemein in dieser Welt, sondern darin liegt, dass ich ein Sünder bin. Das ist ein Problem. Und erlöse mich von dem Bösen, setzt genau an dieser Stelle an. Das sagt, Herr, ich weiß, Versuchung wird es immer geben. Aber was sich ändern kann, ist, wie ich umgehe mit dieser Versuchung. Und du weißt ja, wie da immer wieder auch das alte Leben durchscheint. Wie ich immer wieder dann doch meinen eigenen Wegen folge, wie immer wieder das Böse dann doch die Oberhand gewinnt und wie ich ganz schnell wieder neu zum Sünder werde. Herr, erlöse mich von dem Bösen. Herr, verändere du mich. Mach du mich statt zu einem Sünder, zu einem starken Gläubigen, zu jemand, der verwurzelt ist in dem, was du in seinem Leben geschaffen hast, in deinem Wort
und in dem, was du bereits verändert hast durch deinen Heiligen Geist. In jemand, der einen starken Glauben hat und wieder Josef dastehen kann, wenn die Versuchung kommt und sagen kann, selbst wenn mich das jetzt ins Gefängnis bringen sollte, ich werde darauf nicht eingehen. Mach mich zu jemand, Herr, der der Sünde widerstehen kann mit deiner Hilfe, denn ich allein kann es nicht. Komm du und verändere du mich. Komm du und erlöse mich von dem Bösen. Das ist wichtig, diesen Schritt zu machen. Nicht immer nur auf das, was außerhalb von mir ist, zu schielen. Und zu sagen, oh, wenn es Versuchung nicht gäbe. Weißt, das ist das Problem, dass man in dieser Welt immer diesem begegnet. Dann wäre vielleicht die Lösung, dass wir uns alle irgendwo einsam in eine Höhle zurückziehen, so Einsiedlermönche werden oder sowas. Wobei ich bin mir ganz sicher, die haben auch da ihre Versuchungen gehabt. Auch ganz allein, ohne Begegnungen mit anderen Menschen. Wenn ich die Schuld immer nur, das Problem immer nur da suche, wo ich eh nichts ändern kann, dann wird sich auch nichts ändern. Und Tatsache ist, die Versuchung, die wird noch lange bei uns sein. Aber da, wo sich was verändern kann, das ist mein Herz, denn da wohnt doch Gottes Heiliger Geist drin. Da kann diese Erlösung vom Bösen ganz praktisch anfangen. Und das heißt, ich muss mir das zur Gewohnheit machen, wenn ich Versuchung begegne, wenn das am Arbeitsplatz auch ganz konkret auf mich zukommt, zu reagieren, das ernst zu nehmen, zu sagen, Herr, ich möchte mich jetzt von dir führen lassen. Und Herr, du siehst, dass es mich eigentlich dahin zieht. Komm du und verändere du mein Herz. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Stell dir mal vor, wie das sein könnte, nächste Woche am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, was deine Versuchung ist. Aber du solltest es wissen. Wenn du es nicht weißt, dann komm jetzt zu Gott und sag, gib mir die Weisheit und die Ehrlichkeit vor mir selber, das zu erkennen. Stell dir mal vor, nächste Woche kommst du wieder in diese Situation. Da, wo du so oft in die Falle getappt bist. Da, wo es dich immer wieder reinhaut und wo du es hinterher dann wieder bitterlich bereust. Stell dir vor, du kommst neu mit dem Wissen, hier ist eine Falle. Du kommst neu mit dem Wissen, ich werde mich nicht reinbegeben, weil ich bin nicht der, wo es sagt, wo es hingeht, sondern ich lasse mich jetzt ganz bewusst von Gott führen. Stell dir vor, du kommst dorthin verändert von Jesus. Vielleicht hast du selber schon ganz oft gesagt, ich werde mich ändern. In Zukunft werde ich das anders machen. Und du hast immer wieder festgestellt, du schaffst es gar nicht. Da kommt es auch nicht drauf an. Gott möchte dich ändern. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Wir werden zu Jesus kommen jetzt. Und ich denke, dass es ganz unterschiedlich ist, was uns da jetzt gerade einfällt und was uns da bewegt. Jesus ist es nicht unbekannt. Komm jetzt damit zu ihm. Leg's ihm hin, deine Schwächen. Die Momente, wo es sich immer wieder neu erwischt und sag, Herr, ich lege es ganz bewusst in deine Hand. Hilf mir, wachsam zu sein. Hilf mir, dort mich von dir führen zu lassen. Ich bekenne heute neu, du sollst der Chef sein in meinem Leben. Und komm du und verändere du mich. Da, wo ich es nicht kann, erlöse du mich vom Bösen. Komm, Herr Jesus, danke, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir nicht bloß mit dir reden dürfen, darüber, wo es uns gut geht, wo wir super dastehen, wo wir vielleicht ein Beispiel für andere sind. Danke, dass du eben auch die Schattenseiten, die dunkelsten Stellen unseres Lebens kennst. Du weißt um all die Male, wo wir da wieder verfehlt haben. Du weißt um all die Male, wo wir in die Falle getappt sind. Du weißt, wie sehr wir uns angestrengt haben, uns zu ändern und wie wir es nicht schaffen. Wir kommen heute Morgen. Wir möchten keine Ausreden mehr bringen, wir möchten das nicht schönreden, wir möchten es dir hinlegen. Danke, dass wir bei dir heute Morgen neue Vergebung finden für diese Momente, wo es schiefgegangen ist. Danke auch, dass du in Zukunft uns helfen möchtest. Du führst in die richtige Richtung, hilf uns, dass das sich ganz stark einprägt bei uns. Herr, du sollst der Chef sein und nur dir wollen wir folgen. Und danke, dass du durch deinen Heiligen Geist verändernd an unserem Leben wirkst. Wir müssen nicht länger immer neu in die Falle tappen, sondern du kannst uns darüber helfen. Du kannst uns verändern. Und wenn die Versuchung immer bleibt, da können wir zu anderen Menschen werden, sodass die Versuchung uns nichts mehr anhaben kann. Mach uns stark, Herr Jesus. Komm mit deinem Heiligen Geist. Dank sei dir. Amen. Lass uns das mit hineinnehmen in die Gebetszeit, in die Anbetungszeit.